Mother Grid meldet sich heute aus Treppendorf, dem Hauptquartier von Thomann. Wir sind hier in Tollywood, den hauseigenen Videostudios, und neben mir sitzt niemand geringerer als Hans Thomann. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und auch über die Möglichkeit, dieses Interview zu führen, Hans.
Freue mich, dass du da bist, Markus.
Ich habe mir zur Vorbereitung ein Interview angehört. Da hast du gesagt, du hast schon mit 12 Jahren immer Riebes Fachblatt gelesen und dich zum einen über die Preise geärgert, die da aufgerufen wurden, und hast dir gedacht, Mensch, irgendwann, wenn ich groß bin, will ich auch die fetten Mischpulte und die fetten PAs verkaufen. War diese ganze MI-Sache dann jetzt nur so ein Umweg, um jetzt langsam mal auf den Jugendtraum zuzusteuern und richtig groß ins Professionelle
zu steigen? Nein. Hier in Franken hatten wir 70er, 80er, auch noch zum Teil in den 90ern, eine unglaublich starke Live-Szene, Top 40 Bands. 40, 50 Bands haben in verschiedenen Tanzsälen gespielt und die hatten alle ihre eigene PAs. Ja. Und als ich noch nicht geboren war, 1959, hat mein Vater schon die ersten M40 verkauft und NG51, können wir später nochmal zurückgehen. Aber diese Livebands, die wollte ich natürlich alle als Kunden haben. Das war noch die Zeit, als man im Keyboard-Bereich ein CB70 hatte und ein Wurlitzer und ein Rhodes und ein Klavinett D6 und ein paar Synthesizer und Hammond B3 und alles Mögliche. Ja. Und was hat man da verkauft? Mal 4 Martin-Bins aufeinander, Doppel-12er mit Harnvorsatz, oben drüber in der Regel so 90 Grad Harn mit einem 2-Zoll-Treiber, ja, paar Ringtwiderchen, Schlitz in der Mitte, 4-Weg und keine Ahnung, Soundkraft 400 oder am Anfang S1S oder ein Soundtrackspult, und kostet halt so ein Setup 70, 80, 100.000 Mark damals, ja, und die Bands haben das natürlich eingespielt. Waren alles noch mit Bar 64 Scheinwerfer, kennst du ja noch, 0 bis 10 Volt, kein DMX und so weiter. Herausforderung war natürlich auch mal das ewige Brummen vom Licht, ja, und dann von den Single-Coil-Pickups. Ja, und da habe ich wirklich das Equipment auch verkauft und unsere Bands hier haben gut Geld verdient und so bin ich dann in den Audiobereich reingewachsen.
Mhm. Und jetzt ist ja in den vergangenen Jahren Thomann immer sichtbarer geworden, auch im professionellen Veranstaltungsbereich. Durch Thomann Audio professionell, es gibt jetzt mit T-Inspi ein eigenes Inspizientenpult, ihr habt Tal Chemnitz übernommen, eine Firma, die auf Licht im Theaterbereich spezialisiert ist. Hast du vor, da das Engagement im professionellen Bereich jetzt noch weiter auszubauen?
Ja, weißt du, Audio Professional ist bei mir entstanden vor ungefähr 30 Jahren. Das heißt, die Audioabteilung gab es. Ja. Jetzt muss man natürlich mal definieren, was ist Professional. Für den einen, der nur eine Behringer Box kaufen kann, ja, ist, und er wird dann vom Verkäufer abgegradet auf eine RCF 800er Serie oder so, ist das natürlich schon Professional. Ne? Ist TV Audio, Phon, Seeburg schon Professional, oder sprechen wir da wirklich dann über L-Akustik, D&B und Meyer Sound? Ja? Ist Professional eine Veranstaltung über 50, mit 50 Gästen, ja, Ärztekongress, wo jeder 5.000 Euro bezahlt, sind 250, sind es 5.000 oder sind es 20.000? Ich glaube, es am Ende des Tages ist es die Frage des Anspruches, aber vor 30 Jahren habe ich dann schon mal Audio Professional abgesplittert als eigene Abteilung, weil der Prozess an sich ist natürlich ein komplett anderer im Installationsbereich oder auch Dreihire-Kunden oder überhaupt Verleihkunden. Das kannst du nicht skalieren. Das sind alles einzelne Projekte, die teilweise sich auch sehr lange hinziehen können und hat natürlich den riesen Nachteil, dass du keine Skalierung hast. Ja. Im E-Commerce-Bereich bearbeiten wir bis zu 40.000 Kundenaufträge am Tag in 3 Schichten. Das ist aber in der Regel Weihnachten. Hier jetzt im Sommer sind es eher so um die 20.000, 25.000, aber auch sehr individuell. Aber Projektgeschäft, High-End Pro Audio, High-End Licht, ist eine komplett andere Welt. Ja. Ich meine, du bist lang genug im Business, wenn man jetzt so eine Pyramide hat, ja, dann ist das halt ganz da oben drin. Und die Jungs, die jetzt eine K2 kaufen, ja, oder eine GLC von D&B und so weiter, oder Quantum von Digico und so weiter, die wissen natürlich, um was es geht. Das heißt, da wird es auch für uns immer schwieriger, den Mehrwert zu generieren. Das kann eine Finanzierung sein, die wir machen. ist natürlich letztendlich auch die Verfügbarkeit des Lagers. Wir haben immer zwischen 200 und 220 Millionen Euro Ware hier. Das heißt, wir haben auch immer siebenstellig von D&B Audio oder L-Akustik hier. Übrigens wahrscheinlich der einzige Händler weltweit, der beide Brands offiziell im Programm hat. Gibt natürlich dann auch dazu unterschiedliche Sales-Jungs, die spezialisiert sind auf L-Akustik oder D&B. Aber zu deiner Frage, ja, es ist nicht so leicht skalierbar. Mhm. Und es ist auch ein Prozess, der sich über Dekaden, über mehrere Jahre entwickelt hat.
Mhm. Genau, und der jetzt ja aber noch weitergeht. Wir, anlässlich der Live-Days sind wir ja jetzt hier, was ja auch eine Veranstaltung ist, ausgerichtet so ein bisschen als schon Messe, nehme ich es wahr, für Hausmesse, Schrägstrich Messe für professionelles Veranstaltungsequipment, passenderweise gerade so um die Zeit, wo jetzt eigentlich die ProLight wäre, die es nicht mehr gibt, was schon.
Ja,
so
ist natürlich unglaublich schade, dass das Messegeschäft immer schwieriger wird, ja, weil niemand wartet darauf, ein neues Produkt vorzustellen. Und das hat sich natürlich komplett verändert. Ich bin ja auch Board of Directors bei der NEM. Mhm. Auch da ist es natürlich nicht einfacher geworden, Lieferanten dazu zu motivieren, einen Stand zu bauen. Und ja, im Audio Professional Bereich beziehungsweise im Installationsbereich mit unseren Inspizientenanlage habe ich ja auch eine Softwarefirma gekauft vor 1,5 Jahren und wir haben das konsequent weiterentwickelt. Live Days müssen wir uns das Format ehrlich gesagt auch mal anschauen und nach meinem Dafürhalten waren was etwas zu lang. Ja. Man muss das komprimieren und in 2-3 Wochen werden wir jetzt zusammensetzen und werden die guten Sachen und die nicht so gut gelaufen sind, einfach mal zerpflücken und analysieren.
Und was fasziniert dich so an der Welt des professionellen Technik? Also ich kann mir vorstellen, irgendwie das Umsatz muss es ja jetzt nicht unbedingt sein, da gibt es ja genug schon im MI-Bereich.
Naja, ich meine, ich bin wirklich in allen Warengruppen verliebt, in alle unsere Produkte. Und Audio, ich glaube, so als 6-7-Jähriger schon so einen kleinen Röhrenamp von Dinnercott bei mir in meinem Zimmer und eine Box und so weiter. Und Luft in Bewegung setzen, gute Sprachverständlichkeit, guter Sound hat mich immer fasziniert. Das war auch die Abteilung, die ich im Laden am längsten mit betreut habe. Und Skalierung von Sound und Boxen, also nicht von Sound, sondern ich würde es mal anders ausdrücken. In den 70ern war mein erstes größeres Seminar einmal bei D&B, aber dann zum anderen, nein, war noch vorher beim Beders Drüfen, kennst du den noch?
Nein.
Stramp.
Nein.
Und das war natürlich früher eine Zeit, wo so ein Open Air ganz schwierig zu beschallen war, verglichen zu den heutigen Line Rates und so weiter. Und ich meine, ich investiere im Moment 60 Millionen in Ausbau vom Laden. Und nächstes Jahr werden wir unser Tea Collection, unser Museum einrichten. Und das sind viele Produkte, viele Audioprodukte aus den 70ern, 80ern. Und es war einfach extrem teuer und extrem schlecht, muss man einfach mal sagen. Es ist, wenn du dir so eine LE2 von Echolette anschaust, ja, oder auch die ganzen Lautsprechersysteme, die ersten, wo er eigentlich mehr oder weniger ein Gedanlautsprecher war mit einer Mittelhochdunkelkalotte, ja, und bestenfalls mal ein Twiederchen. Ja, es war teuer,
ja.
Du musstest lange, lange dafür arbeiten.
Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, 60 Millionen für den neuen Laden. Mhm. In diesem Interview, das ich mir angehört habe, hast du dann gemeint, ja, irgendwie 50 Millionen kommen damit aber nur rum. Also es ist eigentlich völlig bescheuert, aber geil.
Ach, so ist es.
Kann man das übertragen auf die Profibranche, dass du sagst, schwierig mit den Margen und so Beziehungen, die da lange gewachsen sind. Das ist ein schwieriger Markt, auch für mich jetzt als Thomann, aber ich habe Bock drauf und ich mache es trotzdem.
Ja, ist so. Also ich meine, hat natürlich auch den riesen Vorteil, dass man sich sehr hohe Kompetenz ins Haus holt und die man braucht, aber letztendlich auch junge Talente, die weiterkommen wollen, in so einer Abteilung mit reinnehmen kannst. Ja. Und ich meine, finanziell jetzt vom EBIT, vom Aufschlag und so weiter, könnte so eine Abteilung eher nicht alleine existieren. Es ist sehr, sehr schwierig, ja, weil die Margen sehr, sehr dünn sind. Du kannst dir vorstellen, wenn jemand ein Setup kauft für 500.000, 1 Million oder mehr, dann werden natürlich alle Händler abgeklappert, ja, oder man versucht natürlich von D&B oder von den meisten Lichtherstellern auch die Ware direkt zu bekommen. Mhm. Ist schon auch schwer, ja. Deshalb versuchen wir natürlich immer Mehrwert zu generieren, weil wenn du diesen Mehrwert nicht hast, egal in deinem Job oder bei uns, dann braucht dich niemand, ja. Das ist einfach die Realität.
Welchen Mehrwert könnt ihr denn im professionellen Business bieten? Das ist ja sehr beziehungsgetrieben noch. Man kennt sich, Menschen kaufen bei Menschen ein. Thomann profitiert, glaube ich, sehr von einer hohen Professionalisierung in allen Bereichen. Also auch was, oder Daten, Unmengen an Daten, die hier
professionell verarbeitet werden. Ja, zum einen haben wir natürlich 350 Mitarbeiter. Keiner arbeitet auf Provisionsbasis. Ja, auch im Projektgeschäft gibt es bei uns keine Provision, jeder hat ein vernünftiges Festgehalt. Berät nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, ja, dass wir produktunabhängig beraten und einfach für den Kunden die beste Lösung versuchen zu finden. Und die Daten, die wir haben, sind jetzt im Audio-Professional-Bereich oder auch im Lichtbereich gar nicht so entscheidend, weil die Leute natürlich oder die Kunden weniger surfen und du weniger Customer Journeys analysieren kannst, ja, sondern wie du schon sagst, es geht natürlich um Vertrauen, es geht letztendlich um auch, was können wir bieten letztendlich, dass sich der Kunde, der Verleiher, der Installateur für uns entscheidet und sind natürlich schon die Themen Verfügbarkeit, gute Werkstatt, gute Beratung, auch mal eine Finanzierung, die unproblematisch funktioniert. Mhm. Und das Ganze geht nur mit Vertrauen, ja, weil ich meine, wenn du heute Tonmeister bist und gibst eine Empfehlung, sagst, okay, Thomann wäre für uns der richtige Partner, ist das ja auch eine moralische Verpflichtung.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist im MI-Bereich unbestritten. Was so professionell ist, auch im Touring-Bereich zum Beispiel, habe ich so den Eindruck, dass sich schon viele Techniker einfach auf Tour, wenn die irgendwas brauchen, Kleinzeugkabel, Zubehörteile, die bestellen sich das für den Gig in 2 Tagen ins Hotel, dann ist das da. Aber damit geht keiner so hausieren. Damit sind die Leute noch so ein bisschen zurückhaltend und geben das nicht so zu, dass sie bei Thomann einkaufen, weil sie sind ja Profis sozusagen. Teilst du den Eindruck so ein bisschen?
Kommt drauf an. Also ich glaube, da ist die Akzeptanz im Ausland wesentlich höher. Mhm. Wir machen ja, letztes Jahr waren wir bei 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Nur hier aus Thomann Campus sind noch 16, 17 weitere GmbHs. Im Ausland schaut die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Da haben wir eine wesentlich höhere Akzeptanz. Aber es ist auch ein bisschen unterschiedlich nach Warengruppe. Ich meine, in der Regel müssen die Audio- und Lichtverleiher oder letztendlich auch, wenn was installiert wird, die müssen damit Geld verdienen. Das ist ein komplett anderes Business zu einem Gitarristen, der sich jetzt seine 7. Lieblingsgitarre kauft. Zu seiner Strat SG Les Paul kommt halt jetzt noch eine Telecaster dazu. Mhm. Ja? Und die noch mit einem anderen Hals und anderer Farbe und so weiter. Das emotionale Business hast du da nicht. Ja? Sondern du kaufst dir Material, was am Schluss Geld bringen muss. Ja. Und da hast du natürlich schon im Audiobereich den riesen Vorteil, dass die Mietpreise in der Regel ein bisschen höher sind und das Material halt nicht in 2 oder 3 Jahren wieder komplett veraltet ist. Mhm. Das ist natürlich schon im Videobereich und Licht nicht ganz oben. Mhm.
Die Digitalisierungswelle so ab 2000 hat ja ganz viele Musikalienhändler zur Strecke gebracht. Und du bist da sehr groß draus hervorgegangen. Müssen sich denn professionelle Vertriebe unter Umständen mit einer ähnlichen Entwicklung auseinandersetzen in den kommenden Jahren?
Nee, ich meine, die Kräfte sind natürlich sehr vielseitig. Die Frage ist, wie viele Lieferanten gehen noch mehr direkt oder können es direkt leisten? Ja, im E-Commerce-Bereich war das natürlich schon eine andere Situation. Und da spielt Technologie eine Rolle, da spielt Cashflow eine Rolle, da spielt Glaubwürdigkeit eine Rolle, Verfügbarkeit, Service sind viele Faktoren. Die Skalierbarkeit im professionellen Audio- und Videobereich, die können wir so nicht bieten. Ja, das heißt, wir konzentrieren uns in der Regel auch auf Deutschland, hin und wieder mal ein Projekt vielleicht in Österreich noch oder in der Schweiz. Und von 1,6 Milliarden Euro Umsatz, musst du wissen, machen wir 70% Export im Ausland. Mhm. Das ist in der Regel im professionellen Audio- und Lichtbereich nicht der Fall, sondern man konzentriert sich dort, wo man den Mehrwert generieren kann. Und wenn wir heute ein Theater bestücken in Italien, ja, oder vielleicht mal in Mexiko oder sonst was, zum einen wird man es gar nicht außer man schickt jetzt nur die Ware. Aber wenn man professionellen Service machen will, dann musst du auch in 3, 4, 5 Stunden spätestens dort sein, um den Service garantieren. Mhm. Also so einfach skalierbar ist das nicht, ja, und hat auch alles seine Grenzen. Und du hast natürlich viele Hersteller und Distributoren im Lichtbereich, die meistens auch direkt verkaufen.
Ja, also aber wenn ich mir das hier so anschaue, was alles möglich war, ist ja nichts abwegig. Ich meine, es stehen ja schon Lichtpulte für 50.000 Euro bei euch im Showroom, die ich mir auch im Shop in den Warenkorb legen kann.
Also wir haben natürlich viele Produkte, eben gerade im professionellen Audio- und Lichtbereich, die nicht online sind. Zum Teil, weil es der Hersteller nicht will, aber zum Teil auch, weil es keinen Sinn macht. Wenn du heute ein Setup, ein schönes Line-Array zusammenstellst, dann nützt dir halt eine Box nichts, sondern brauchst eine ordentliche Beratung und musst einen Operatorschein auch machen, damit du es überhaupt handeln kannst und bedienen kannst. Mhm. Ne?
Was denkst du denn, wie sich die Vertriebslandschaft in Deutschland entwickeln wird im professionellen Bereich? Stehen wir da vor großen Veränderungen oder wag mal so eine Prognose, einen Blick in die Glaskugel?
Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, die Frage ist, ob auf Dauer der ein oder andere Vertrieb, der nicht einen Mehrwert generiert, rausfallen wird. Den Hersteller wirst du brauchen, der durchaus sein Business mehr und mehr direkt macht. Das sehen wir auch im MI-Einzelhandel. Also zum Beispiel Fender direkt, Gibson direkt und so weiter. Macht ja ehrlich gesagt auch bei ganz großen Projekten auch Sinn. Mhm. Wir haben mal die Erfahrung gemacht, wenn wir heute ein Lavo mit installieren oder große Setups von Yamaha, Rivage und so weiter, dann brauchst du immer einen Systempartner noch, der das Ganze halt zum Spielen bringt, der die Audio-Segmente zusammenbringt, ja, die einzelnen Schnittstellen, das Ganze einmisst und letztendlich noch Schulungen macht. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, wenn du dich mit Logistik auskennst, dann gab es vor 20, 25 Jahren zum Beispiel Schäfer, der nur Behälter gemacht hat. Dann hat er automatisches Kleinteillager gemacht. Dambach und verschiedene spezialisiert auf Palettenlager und so weiter. Ja. Aber in der heutigen Zeit, unser Systempartner ist zum Beispiel TGW. Die kommen eigentlich von der Fördertechnik und automatisches Kleinteillager und Shuttle- und Twisterlager. Ja. Aber das sind heute alles GUs. Ja. Das heißt, es sind die Jungs, die dir auch ein komplettes Lager einrichten. Und ich glaube, darum geht es natürlich, dass man ein Projekt anbietet, mit den Projektierungsbüros gegebenenfalls bespricht oder man hat eine Ausschreibung. Und am Ende des Tages, wenn man ein kleines Stadion macht, dann möchte ja der Fußballverein als Beispiel ja nicht hier eine L-Akustik kaufen und hier nochmal irgendwelche Kabel und sonst irgendwas, sondern er braucht einen Systempartner. Mhm. Und jemand, der verantwortlich ist, dass es auch alles spielt.
Und da ist Thomann ja in einer super Position. Auf der einen Seite Kontakte, bestens vernetzt mit den Herstellern, eine eigene Systemabteilung schon seit über 30 Jahren. Das sind doch gute Voraussetzungen, um sich dann
zu engagieren. Ich bin auch sicher, dass wir uns diesbezüglich weiterentwickeln, ja, auch mit dem einen oder anderen Eigenprodukt. Du musst wissen, ich habe vor 1,5 Jahren all meine Gesellschaftsanteile, also 1 Million Gesellschaftsanteile bis auf ein, in eine Unternehmensstiftung gepackt, wo ich auch meine Mitarbeiter mit drin habe, damit einfach nächste, übernächste Generation und weitere Generationen keine Investoren mit reinbringen und dass wir uns einfach weiterentwickeln können und letztendlich auch wie in der Vergangenheit alle Gewinne in der Firma bleiben. Ja, und damit kann man natürlich gut arbeiten. Jedes Jahr werden roundabout 50 Millionen investiert in Digitalisierung, in Logistik oder jetzt mal auch so einen kleinen Ausflug in den Einzelhandel, wo natürlich auch Sinn und Zweck der ist, dass wir im Premium-Bereich uns noch weiterentwickeln. Ja, kann Pro Audio genauso sein wie letzt, oder wird Pro Audio genauso sein wie halt Cellos oder Geigen. Also wir sind ja ein Vollsortimenter. Wobei, ich habe schon noch eine Vision. Ich würde so eine richtig coole, große Eventhalle bauen. Einmal für uns selber, weil wir finden keine Halle mehr, wo alle Mitarbeiter zur Weihnachtsfeier reinpassen. Und zum anderen einfach eine geile Eventhalle, wo dann alle Line-Arrays hängen, ja, so wie jetzt bei den Live-Days, wo du dann halt an 300 Tagen, immer wenn wir verkaufen dürfen, das Ganze anhören kannst. Und ich glaube, das könnte auch ein spannendes Projekt noch sein.
Da freuen wir uns sehr über eine Einladung zur Eröffnung.
Absolut.
Ganz nebenbei ist Thomann ja auch noch das größte Medienunternehmen im Musikalienbereich in Deutschland und auch international mit 40 Medien insgesamt, 30, 40, bin ich jetzt nicht ganz
zahlsicher
aufgestellt.
Das ist auch schon wieder 25 Jahre her, als die Entscheidung gefallen ist. Ja. Letztendlich war die Idee auch vom Sven Schoderböck mitgetrieben, der gesagt hat, wir glauben, oder er glaubt, dass letztendlich langfristig Content zu jeder Tag- und Nachtzeit aus dem Internet verfügbar sein solle. Und wir haben dann zur damaligen Zeit, als wir gestartet haben, die Magazine gefragt, inwieweit wir zusammenarbeiten können oder wollen. Ja. Und da war halt letztendlich bei allen die Antwort, wir leben von Anzeigenverkauf. Und wenn man eine Anzeige verkauft, dann gibt es auch mal einen Test, wo man auch eine gewisse Flexibilität hat. Ja, und also wir haben keinen Partner gefunden, dann haben wir es halt alleine gemacht. Und ich glaube, das war auch ein richtiger Schritt, war auch nicht einfach. Ich meine, du machst das Business dasselbe, ja, und war die richtige Entscheidung.
Gibt es denn da unter Umständen auch ein bisschen Engagement dann im professionellen Bereich in Zukunft? Was kann man denn da erwarten?
Müssen wir schauen. Also, ich glaube, mir wird Spaß machen, ja. Aber es ist natürlich ein sehr kleines Marktsegment und mal schauen.
Hans, zum Abschluss, schauen wir mal 5 Jahre in die Zukunft. Wo wird denn der Pro-AV-Markt stehen und welche Rolle wird Thomann dabei spielen? Was ist deine Prognose?
Naja, wir sehen natürlich schon in verschiedenen Bereichen eine gewisse Sättigung, ja, speziell in Deutschland. Es gibt aber Länder, wo noch gut Luft ist. Gerade im mittleren Preissegment. Ich glaube, dass es wahrscheinlich noch weniger Anbieter geben wird. Und ich glaube, dass sich diese Investoren-Situation noch stärker verschärfen wird, gerade im Produktionsbereich. Wenn du dir heute mal die einzelnen Stränge anschaust, SSL, Elnuis, Digico und so weiter. Auf der einen Seite gehört noch einiges dazu. Oder dann der Bereich von Tim Carroll mit Novation, Adam Audio. Das könnte durchaus sein, dass es auch noch stärker passiert im reinen Pro-Audio-Bereich. Und es gibt wunderbare kleine Manufakturen in Deutschland. Nur wenn du vielleicht eine Entwicklungszeit hast, die mehrere Jahre ist und dann verkaufst du am Schluss 8 oder 10 Konsolen, dann rechnet sich das nicht. Und ich meine, schau dir Thomas Riedel an, ja, der dann mal Ari gekauft hat, finde ich doch geil, ist doch super cool. Ja. Und ich meine, da weiß man, dass es in richtigen Händen ist und da hoffe ich, dass auch Audio und Video und Licht hoffentlich den richtigen Weg geht.
Und dann könntest du dir sozusagen unter Umständen auch vorstellen, Sachen zu machen, die blöd sind, aber geil?
Blöd und geil kann man schon mal machen ab und zu, aber nicht immer.
Sehr gut. Hans, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Mother Grid, heute aus Treppendorf bei den Live Days von Thomann und bei mir im Interview zu Gast Hans Thomann. Vielen Dank fürs Zuschauen.